himmlischer Vater, ich danke dir, dass ja, du präsent bist in diesem Moment. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Ein Gott bist, der aufklären möchte. Ich danke dir, dass du, als du diese Welt verlassen hast, Vater, ich danke dir, dass du dein Wort hier gelassen hast, dass du deinen Geist gelassen hast als Wegweiser. Vater, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, durch dich Weisheit zu erlangen. Und wir wollen uns heute danach ausstrecken. Wir wollen heute dein Reden hören. Wir wollen es annehmen für uns. Und wir wollen transformiert aus diesem Gottesdienst rausgehen. So bitte ich, dass du tust, was nur du tun kannst. Und erfülle unsere Herzen mit deinem Geist bis auf die letzte Stelle. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Schönen guten Morgen auch von Esther und mir. Ja, wir sind heute zu zweit auf der Bühne. Ich finde das immer, also wir hatten das ja schon mal und ich finde das persönlich immer richtig toll. Das ist eine tolle Erfahrung auch für mich. Ich bin ja noch nicht so erfahren, was das angeht und es ist eine tolle Möglichkeit. Deswegen danke, dass du mich da auch mit an die Hand nimmst. Ich möchte die Predigt mit einer Frage starten. Und zwar ist diese Frage, wer ist dein Vorbild? Und ich habe mal eine folgende Definition dafür mitgebracht. Ein Vorbild ist eine Person, deren Verhalten, Werte oder Erfolge sie bewundern oder die ihnen als Orientierung für ihr eigenes Leben dient. Es inspiriert dazu, eigene Ziele zu definieren und zeigt durch praktische Beispiele, wie man Herausforderungen meistern kann. Und jetzt, wo wir diese Definition gehört haben, stelle ich die nächste Frage. Und zwar, wem bist du vielleicht ein Vorbild? Die erste Frage, wer ist dein Vorbild? Und wem bist du ein Vorbild? Und ich glaube, das sind wichtige Fragen, um die es sich heute dreht. Von wem lasse ich mich prägen und wen präge ich? Und wie das im Einklang mit unserer Predigtserie Church on Fire steht, das erklärt euch die liebe Esther. Genau.
Nicht nur ich, du auch. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind bei Church on Fire, wir sind in der Apostelgeschichte 18 im Moment, also heute speziell. Und Kenneth und ich möchten über drei verschiedene Typen von Menschen und drei verschiedene Typen von Vorbildern sprechen, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und über die werden wir so ein bisschen erzählen. Ich fange mit dem ersten Typ an und ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Lest gerne mit aus der Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 23, hier in dem Fall nach der Schlachterübersetzung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich selber mitlesen oder ihr ladet euch das Skript runter. Das findet ihr über den QR-Code und online findest du das auch direkt über deinen Screen. Genau, lies gerne mit, auch in verschiedenen anderen Sprachen. Da ist auch der Bibeltext in der jeweiligen Sprache mit dabei. Ja? Also wenn du das besser auf Italienisch, Farsi oder anderen Sprachen verfolgen kannst, dann lies da bitte mit. Genau, und wir starten bei Vers 1 von Paulus in Korinth. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, der gebürtig aus Pontus, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist, in dem Fall den Geist Gottes, also den Heiligen Geist, gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Kryptus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht, man kann auch sagen eine Vision oder einen Traum, in der Nacht zu Paulus und sagte, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnete, sprach Gallion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder eine böswillige Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre oder über Namen oder über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht der Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl weg. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den Synagogenvorsteher und schlugen ihn vor den Richterstuhl und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Die Rückreise nach Antiochia. Nachdem Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied, segelte nach Syrien, mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte ein Gespräch mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging hinab nach Antiochia. Nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet Galatien und Phrygien. Ich habe ChatGPT gefragt, so wird es ausgesprochen, und stärkte alle Jünger. Ein Bibeltext mit vielen interessanten Namen. Aber was lesen wir hier? Wir lesen von Paulus, der unterwegs ist. Paulus ist auf der Reise von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde, von Synagoge zu Synagoge teilweise auch. Und in dem ersten Fall ist er unterwegs von Athen nach Korinth. Und er weiß, er ist im Auftrag Jesu unterwegs. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, er ist Botschafter von Jesus und er soll von Jesus erzählen. Gott hat ihn dahin geschickt. Das war seine Begabung, das war seine Berufung, das sehen wir durch die ganzen Kapitel hindurch. Und er kommt nach Korinth und er unterhält sich dann mit den Gelehrten in der Synagoge. Ich glaube, das sollte man auch nur tun, wenn man die Berufung dafür hat. Und er stößt auf Widerstand und auf Gegenwehr, als er von Jesus erzählt. Und er macht das ja nicht einfach so, sondern er wird vom Heiligen Geist gedrängt, das zu tun. Aber es ist nicht einfach. Und sie fangen an, über ihn zu schimpfen und über ihn zu lästern. Und Paulus sieht, dass er hier trotz viel Versuchen und so erstmal gerade nicht weiterkommt. Und er schüttelt, widersteht den Staub ab. Aber er geht nicht weg. Da steht nur, er zieht weiter. Zieht weiter war in dem Fall ein Haus weiter. Zieht weiter war in das Haus neben der Synagoge. Das ist nicht weit. Aber er ist zu den Heiden, wie er sagt, gegangen. Also denen, die noch nicht an Jesus geglaubt haben. Und dann erscheint Paulus auch in einer Vision oder in einem Traum, in einem Gesicht, je nachdem, wie man das ausdrückt, erscheint ihm der Herr und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst, das ist schon mal gut. Wenn man in so einer Situation ist, wenn Gott dir sagt, hey, hab keine Angst und fürchte dich nicht, hier sind viele, die mich finden werden. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du in Situationen in deinem Leben steckst, die nicht so einfach sind. Und du weißt eigentlich, ich gehöre hier hin. Aber so smoothie funktioniert es nicht. Und nach dem Motto so, ja, Herr, hast du mich jetzt hier hingestellt? Soll ich jetzt hier sein? Das funktioniert ja alles irgendwie so vorne und hinten nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Die Situation wird ja nicht besser. Er wird ja dann später noch vor den Richter geführt, weil sie auch noch irgendwie sagen, also das ist so schlimm, das müssen wir gerichtlich klären lassen. Und wenn es heute darum geht, von Vorbildern zu lernen, glaube ich, können wir eine Sache bei Paulus ganz schnell lernen. Er kommt in eine Stadt, wo Gott ihn hingeschickt hat. Und Gott hat auch nicht gesagt, geh weg, sondern Gott hat erstmal gesagt, bleib. Er ist ja 1,5 Jahre da geblieben. Und das, obwohl es nicht einfach war. Er wusste, er soll dahin, er gehört dorthin, er muss standhalten. Aber hätte es nicht dann einfach sein sollen, also hätte es nicht einfach klappen müssen, wenn Gott ihm sagt, da sollst du hingehen, das ist dein Ort, da sollst du predigen und da werden sich Menschen bekehren? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe manchmal schon die Erwartung, dass ich denke, naja, wenn Gott sagt, ich soll das tun, dann muss das ja auch funktionieren. Geht euch manchmal auch so, ja, ich höre so ein Grummeln. Okay, gut, also nicht nur mir. Man denkt ja so, das muss doch jetzt funktionieren. Ist das sonst noch Gottes Wille, wenn er mich doch hierher geschickt hat? Tja, bist du an dem Ort und bleibst du an dem Ort, wo du bist, auch wenn es nicht so einfach ist? Auch zum Beispiel, wenn Menschen dich verletzen oder dir auch was Böses wollen. Wenn du weißt eigentlich, ich soll da sein. Viele von uns, viele Menschen in unserer Gesellschaft querbeet, gehen, wenn es schwer ist. Freundschaften, Partnerschaften, gehen aus der Familie, gehen auch aus der Gemeinde. Und ich meine damit nicht, und das möchte ich ganz klar sagen, ich rede nicht von Missbrauch, geistlich, physisch, psychisch oder Gewalt, in welcher Form auch immer. Davon rede ich nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, die schwer sind und weshalb man keinen Bock mehr hat und gehen will. Wenn du prinzipiell eigentlich weißt, du bist an der richtigen Stelle, hast du dann manchmal trotzdem das Gefühl, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will gehen. Ich will hier weg. Danke, dass ein paar nicken. Ich danke euch sehr. Paulus wusste, dass er prinzipiell an der richtigen Stelle ist. Und er ist geblieben. Paulus hatte schon sein Temperament. Ne? Wenn er sagt, so, ich schüttel den Staub ab, das ist ja schon dramatisch. Ne? Wenn du vor Leuten stehst und die lästern, und dann nimmst du deine Klamotten und dann schüttelst du den Staub ab. Und sagst, also ich schüttel hier meinen Staub ab und euer Blut sei auf eurem Haupt. Also Paulus hatte schon sein Temperament. Es ist nicht so, glaube ich, dass er das alles so, wie wir manchmal denken, wenn wir das ein paar tausend Jahre später lesen, so denken, ja, der Paulus, der hat das so hingenommen und dann war das alles für ihn kein Problem. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das für den Paulus genauso schwer war, wie das auch für uns ist manchmal. Er wusste aber, er soll bleiben. Und dann sagt er, dann steht er, er zieht weiter. Ja, er zieht weiter ins nächste Haus, an die nächstbeste Stelle. Und siehe da, was passiert? Er macht da ja weiter in diesem Haus und erzählt auch wieder von Jesus. Und in diesem Haus bekehrt sich der Synagogenvorsteher und nimmt Jesus in sein Leben an und versteht, worum es geht. Er ist also nur ein Haus davon entfernt, dass jemand seine Botschaft an, also die Botschaft Jesu annimmt. Ein Mensch weiter, ein Haus weiter. Und manchmal, glaube ich, ist das in unserem Leben so, und ich habe das mal so zusammengefasst, manchmal ist der Segen für dein treu und standhaft bleiben nur einen Schritt, einen Gedanken oder eine mutige Entscheidung weit entfernt, du darfst gerne die nächste Folie machen, einen Schritt entfernt, wenn du durchhältst und wenn du nicht abhaust. Manchmal ist es ein Tag entfernt, ein Moment, ein Schritt, einmal nicht aufgeben, einmal weitermachen. Und das ist nicht immer einfach, also es geht hier nicht um schön und um nett und um yay, sondern es geht darum, durchzuhalten. Wenn Gott dir versprochen hat, du bist am richtigen Ort, mach weiter, bleib standhaft. Paulus glaubt das Wort Gottes. Paulus glaubt Gott, dass das, was er ihm gesagt hat, dass das stimmt. Was wäre, wenn er aufgegeben hätte? Was, wenn er gedacht hätte, das ist mein Signal, um weiterzugehen? Dann hätte mindestens dieser eine Mann Jesus nicht kennengelernt und ganz viele andere auch nicht, die, wenn man es christlich ausdrückt, reif zur Ernte waren. Ich möchte euch ganz kurz was von mir erzählen. Ich bin hier in der Gemeinde, seit ich 4 Jahre alt war. Das sind jetzt am 8. August genau 40 Jahre. Und mir sind in dieser Gemeinde Menschen begegnet, die schlecht über mich gesprochen haben. Manche von denen sind auch noch da. Manche wissen das, dass ich das weiß, und manche wissen das nicht. Aber schlechte News sprechen sich rum. Manche haben gesagt, oh, mit der Esther sei besser nicht befreundet. Nee, das ist alles nicht so schön. Gab es dafür einen Grund? Ich weiß nicht, ich wüsste nicht warum. War das schön? Nein. Hat das wehgetan? Sehr. War das mein Signal, um wegzugehen? Nein. Weil Gott gesagt hat, hier gehörst du hin. Es ist ein feiner Unterschied, verletzt und vielleicht auch beleidigt zu sein und zu gehen. Das ist ein großer Unterschied. Vielleicht nur ein kleiner, aber es ist, macht einen großen Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob du gehst, weil Gott sagt, geh weiter, oder weil du denkst, das ist alles scheiße, deine Erna, tschüss. Ja, ich meine das ernst, auch wenn ich das so locker flockig sage. Aber so sind wir Menschen. Church Hopping nennt man das. Ein anderes Beispiel. Ich habe vor 19 Jahren angefangen, Gospel-Workshops hier zu leiten. Vor 17 Jahren habe ich den ersten Gospel-Chor gegründet. Wisst ihr, was Menschen über mich gesagt haben oder darüber dieses Projekt? Das hält höchstens ein Jahr. Dann hört die das alles wieder auf. Brauchst du nicht hingehen, da will eh keiner hingehen, da will keiner mitmachen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich weiß, dass das gesagt wurde von mehreren Menschen. 17 Jahre später, 3 Chöre später, 1 Ensemble später und viele hunderte Menschen in meinen Chören später, war es richtig zu bleiben? War es richtig, das trotzdem zu machen? War das immer einfach? Habe ich oft in den 17 Jahren gedacht, ach komm, mach was anderes. Ja, habe ich. Aber Gott sagt, hör erst auf, geh erst weiter, wenn ich es sage. Manchmal reißen wir, Entschuldigung, mit dem Hintern das ein, was wir vorne aufgebaut haben, weil wir nicht bis zum Ende, bis Gott sagt, bis hierhin bleiben. Ich durfte lernen zu verzeihen. Ich glaube, Paulus musste auch viel verzeihen. Paulus haben sie übel mitgespielt. Der hat noch im Himmel verziehen, glaube ich. Er durfte lernen, Gott zu vertrauen. Er durfte lernen, nicht wegzulaufen. Und ich glaube, es hilft manchmal, wenn wir die Lügen, die in unserem Kopf sind, wenn wir denen begegnen. Und es gibt so einige Lügen in unserem Kopf. Zum Beispiel kann eine Lüge sein, es kann ja nicht der Ort sein, an den Gott mich gestellt hat, wenn es so viel Gegenwind gibt, es müsste dann eigentlich alles viel perfekter laufen. Das ist eine Lüge, die dir begegnen kann und die in deinem Kopf sein kann. Also wenn Gott mich hier hingestellt hat, dann muss das ja funktionieren, dann müssen mich alle mögen und dann muss das richtig toll sein. Das ist eine Lüge. Eine andere Lüge kann sein, wenn das so läuft, wie es läuft, habe ich Gott wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Da hat Gott eigentlich was anderes gemeint. Oder ich sollte weggehen. Ich sollte weggehen, das bringt hier alles nichts. Ich sollte weggehen. Ich sollte eine andere Freundschaft, andere Familie, andere Gemeinde suchen. Dann wird alles viel, viel leichter. Eine Lüge. Und wie wir denen begegnen können, da sprechen wir nachher noch drüber. Kenneth macht jetzt weiter mit 2 anderen Menschen.
Ich lese weiter ab Apostelgeschichte 18, Vers 24. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Amen. Ich möchte erstmal über Priscilla und Aquila sprechen. Und ich finde, das ist ein Paar, was ziemlich unscheinbar ist. Ich meine, wir erfahren nicht so viel über sie selber als Person. Aber ich glaube, dass sie dennoch einen großen, großen Einfluss auf die Entwicklung von Apollos hatten und natürlich auch um die Verbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus. Und das nicht, weil sie in den Synagogen selber gepredigt haben oder auf die Straßen gegangen sind und dort das Wort verbreitet haben, sondern weil sie aufmerksam waren und das Potenzial von Apollos gesehen haben. Ich finde, sie haben Demut und Offenherzigkeit so gut praktiziert und Demut deshalb, weil es nicht von Bedeutung für sie war, dass andere Menschen sehen, was sie Apollos nun Gutes tun. Also sie haben nicht gesagt, hey, guck mal, wir machen jetzt, Apollos geben wir jetzt einen Kurs und so, wer Bock hat, kommt auch noch dazu und so. Nein, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben ihn zu sich nach Hause eingeladen, wo keine großen Menschenmengen waren, niemand anderes, nur die drei. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir uns mitnehmen dürfen. Wir Menschen tendieren oft dazu, für unsere Leistungen Anerkennung, Lob oder einen Titel zu bekommen. Fakt ist aber, dass wenn wir nicht ohne diese drei Dinge dienen können, also wenn wir nicht ohne Lob, Anerkennung oder einen Titel dienen können, dann tun wir unseren Dienst nicht für Gott, sondern für uns selber. Und es kommt nicht darauf an, wer gesehen hat, dass du etwas für Gott getan hast. Worauf es ankommt, ist, dass du etwas für Gott getan hast. Da ist es egal, ob 1000 Menschen das sehen oder ob niemand das sieht. Jesus sagt selber in den Evangelien, beziehungsweise genau in der Bergpredigt, dass wir nicht danach aus sein sollen, dass andere Leute uns applaudieren, dass andere Leute uns zurufen und jubeln. Denn die Menschen, die sowas tun, hat er gesagt, die haben ihren Lohn schon erhalten. Er sagt, dass wir uns doch viel mehr darüber freuen sollen, dass unser Name irgendwann im Himmel steht und dass wir uns auf den Moment freuen sollen, an dem wir vor Gott stehen und er uns sagt, gut gemacht, mein treuer Diener, gut gemacht, meine treue Dienerin. Ich finde, das ist eine Anerkennung, für die es sich lohnt, auch mal Dinge im Hintergrund zu tun. Fernab von allem Applaus, fernab von aller Aufmerksamkeit, einfach nur du und Gott. Der nächste Punkt ist die Offenherzigkeit, die wir hier an beiden erkennen können. Die Courage, jemanden aufzunehmen, zu lehren und zu fördern, ohne am Ende selber mit einem großen Gewinn dort rauszugehen, ist für mich ein wahrer Akt der Nächstenliebe. Sie haben ja nichts davon bekommen, sie haben kein Geld dafür bekommen oder sonst was. Sie haben es einfach getan, weil sie das Potenzial gesehen haben und aus Nächstenliebe. Und mir persönlich fiel es vor einiger Zeit noch sehr, sehr, sehr schwer, mich für andere Leute zu freuen oder denen einfach zu gönnen, was sie erreicht haben. Zum Beispiel bei mir im Fußball gab es eine Zeit, wo meine Leistungen so ein bisschen abgenommen haben und dann war ich auf einmal kein Stammspieler mehr und natürlich wurde dann jemand anderes als Stammspieler ernannt. So. Und ich habe das überhaupt nicht gefühlt, sage ich euch. Ich fand das gar nicht cool, weil ich war dann auf der Bank und sehe den anderen performen und der war auch noch gut und ich war so, shit, jetzt ist alles vorbei, meine ganze Karriere, alles over. Und dementsprechend war ich dann auch immer im Training und in den Spielen gestimmt. Habe mir gedacht, ja, ich werde eh nicht nächste Woche spielen oder am Wochenende spielen. Es bringt alles nichts. Deswegen mache ich auch nichts an meinen Leistungen, weil so Haschen nach Wind kennen wir, oder? Irgendwann habe ich gecheckt, dass das nicht so der Way ist. Und ich habe versucht, meine Einstellung zu ändern. Und so habe ich angefangen, meinen Teamkollegen in den Trainings, in den Spielen einfach zu pushen, also zu motivieren und zu sagen so, ey, gut gemacht, gut gespielt heute. Und ich habe gemerkt, dass es bei mir im Inneren so voll den Impact hatte, also so was verändert hat. Meine Einstellung, meine Leistungen, alles war wieder gut. Also es hat mir wirklich gut getan persönlich. Und ich konnte im Training und in den Spielen halt wieder Spaß haben. Und wie gesagt, für mich war das am Anfang wirklich schwer, mich für andere Leute zu freuen, ihnen was zu gönnen. Aber für dieses Paar aus der Geschichte, für Priscilla und Aquila, war es so selbstverständlich, dass sie jemanden fördern und motivieren, der am Ende auf einer größeren Bildfläche sein wird als sie selber und er seinen Dienst vor vielen Leuten tun wird. Aber sie haben ihre Weisheit nicht für sich behalten und sie haben nicht gesagt so, ja, wenn ich schon nicht predigen darf, dann will ich auch niemand anderem dabei helfen. Nein, sie haben das Potenzial gesehen und sich darüber gefreut, dass sie helfen können. Einfach darüber gefreut, dass sie überhaupt etwas tun können für den Herrn. Und wir haben gelesen, dass es wirklich wahre Auswirkungen hatte. Für das, was Apollos erreicht hat, wo er dann weitergezogen ist, dafür darf er wirklich dankbar sein für die beiden. Weil ich glaube, dass hätten die beiden ihn nicht gelehrt, hätten die beiden einfach gesagt, nein, kein Bock auf den oder kein Bock, den zu lernen oder er hat alles falsch gemacht, dann wäre das nicht möglich gewesen für ihn. Er hätte diese Motivation nicht erhalten, er hätte nicht diese Lehre erhalten, dass er mehr über das Evangelium weiß und so hätte sich das Wort nicht verbreitet. Es hätte auch anders aussehen können und sie hätten Apollos in der Synagoge auslachen können. Sie hätten sagen können, ey du Dummkopf, du hast alles vergessen, bla 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 bla. Aber sie haben richtig Stärke bewiesen, meiner Meinung nach, als jemanden, der in der Zukunft einen höheren Dienst, sage ich mal, Anführungszeichen höheren Dienst, einfach einen Dienst, den mehr Leute gesehen haben, dort in eine Person hinein investiert haben und ihn gefördert haben. Also für mich ist es wirklich ein Zeichen von Stärke, jemand anderen zu investieren und dafür zu sorgen, dass er wirklich vor vielen Menschen sprechen kann und man selber bleibt einfach unentdeckt, man selber bleibt einfach klein in Anführungszeichen. Für mich sind das wirklich zwei Vorbilder, muss ich sagen. Nun hätte aber auch der bereits gebildete Apollos sagen können, ey, was fällt euch ein, mich hier zu belehren? Ich habe die Schrift studiert, ich kenne sie in- und auswendig und ich brauche eure Hilfe überhaupt gar nicht. Und er hätte so das Angebot, was Priscilla und Aquila ihm gemacht haben, einfach ablehnen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat die Hilfe, die Aquila und Priscilla ihm angeboten haben, angenommen und hat sich damit nicht auf dem Stand ausgeruht, auf dem er war, sondern hat bei sich entdeckt, dass es da noch Dinge gibt, die er noch nicht weiß. Er hat bei sich entdeckt, ja, dass er sich bereit erklären muss, um neue Dinge zu lernen, um einfach den Dienst, den er hat, ernster und größer zu machen. Und damit deckt er die Lüge auf, dass zuzugeben, dass man nicht alles weiß, ein Zeichen von Schwäche ist. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Wer von euch kennt das blöde Gefühl, wenn er so in einer Gruppe unterwegs ist und dann unterhalten die sich so über ein Thema und ihr habt gar keine Ahnung, wovon die sprechen. Und so die unterhalten sich und ihr wisst gar nicht, so, keine Ahnung, ihr seid da voll raus. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn sich Leute wie Nate oder Joelo oder Emanuel sich über Fußball unterhalten und die nennen dann irgendwelche Namen von irgendwelchen Spielern, die 1895 gespielt haben, in der dritten Liga für 3 Minuten. Und ich sag so, nein, ich kenne den nicht. Und dann sagen die, wie, du kennst den nicht, du musst den kennen. Und ich bin so, nein, ich kenne den nicht. Das ist überhaupt kein cooles Gefühl. Und es wird noch schlimmer, wenn dann jemand wie Nate, der nur 3 Jahre älter ist als ich, will ich anmerken, 1895, der nur 3 Jahre älter ist als ich, dann auch noch gefühlt weiß, was die Lieblingsfrucht von diesem Spieler ist. Ab dann hört es komplett auf. Ab dann hört es komplett auf. Das ist überhaupt kein cooles Gefühl, sage ich euch. Und ja, dadurch, dass Apollos einwilligt, mit ihm zu gehen, zeigt er, dass er nicht alles weiß. Er zeigt, dass ihm klar ist, dass er noch dazulernen kann und dass er seinen Dienst wirklich ernst nimmt. Und wir sehen, dass die Entscheidung, mitzugehen und zuzuhören, wirklich Frucht trägt. Diese Geschichte bezeugt, wie wichtig geistliche Begleitung und aber auch Lernbereitschaft ist für die persönliche Entwicklung. Und jetzt möchte ich dir ganz persönlich ein paar Fragen stellen, um potenzielle Lügen in deinem Leben aufzudecken. Wie lernbereit bist du? Weißt du, dass du nicht alles weißt? Siehst du das Potenzial, was noch oder was schon in dir steckt? Wir sehen bei Apollos, dass er, obwohl er nicht alles über das Evangelium wusste, trotzdem in Synagogen gepredigt hat. Und hätte er das nicht getan, dann wäre Priscilla und Aquila niemals begegnet. Und so oft warten wir auf den perfekten Moment, unsere Gaben einzusetzen. Und ja, wir warten dafür, dass wir verschiedene Dinge angehen können. Aber ich sage euch, der richtige oder der perfekte Moment wird sich erst offenbaren, sobald wir das Risiko erstmal eingehen, dass der Moment vielleicht doch nicht perfekt sein kann. Bisschen schwer, oder? Nochmal. Der perfekte Moment wird sich erst offenbaren, nachdem wir zunächst das Risiko eingehen, dass der Moment vielleicht doch nicht perfekt sein wird. Was ich damit sagen möchte, ist, dass nicht jeder Mensch auf euch zukommen wird und sagen wird, ey, was hat es denn mit dem Christentum auf sich? Oder ey, wie bist du denn zu Jesus gekommen? Erzähl mir das doch mal. Oder dass die Kirchenältesten kommen und sagen, hey, hättest du mal Lust, deine Gabe in der Kirche mit einzubringen und so weiter. Das wird nicht immer der Fall sein. Und es wird Momente geben, in denen wir Initiative ergreifen müssen, in denen wir aktiv werden müssen. Auch beim Ausleben unserer Gabe, in unserer Familie oder in der Gemeinde. Und es kann sein, dass wir Fehler machen. Es kann sein, dass wir nicht alles richtig machen. Aber die Hauptsache ist nicht Perfektion, sondern Aktion. Sag mal zu deinem Nachbar, die Hauptsache ist nicht Perfektion. Und jetzt sag mal zu deinem anderen Nachbarn, die Hauptsache ist Aktion. So. Die nächste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wie sehr brauchst oder wie sehr bräuchtest du eine Bühne, um zu dienen? Ich stelle jetzt mal eine kleine These auf und sage, also ganz ohne Belege, ich sage das einfach so, diese Kirche hat sich mindestens genauso viel von Diensten aus der zweiten Reihe bauen lassen, wie von Personen oder Diensten, die für alle sichtbar sind. Geht da irgendjemand mit? Geht da ja wer mit? Ich glaube, wir haben die These auch dort, oder? Ich sage sie sonst nochmal. Diese Kirche hat sich mindestens genauso viel von Leuten, von Diensten aus der zweiten Reihe bauen lassen, wie von Diensten, die für alle sichtbar waren. Um Großes in einer Kirche zu bewirken, brauchst du keine Bühne. Du brauchst keine Bühne dafür. Aber die Kirche braucht dich, deine Gaben, deine Talente, um größer zu werden. Und es gibt einige Lügen, die ich einfach euch mal an den Kopf werfen möchte, sage ich mal so. Und zwar, dienen aus der zweiten Reihe oder dienen ohne Bühne ist nichts wert. Ich lasse sie einfach so stehen, okay? Unwissen ist ein Zeichen von Schwäche. Ich weiß schon alles, ich weiß, wie alles geht. Mein Input hat keinen Effekt. Ich muss gesehen werden, um wirklich etwas zu bewirken. Ich habe keine Gabe. Und Fehler sind schlimm oder sogar peinlich. Damit lasse ich das so erstmal stehen.
Was können wir von diesen drei sehr unterschiedlichen Menschentypen lernen? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist, den Lügen in unserem Kopf nicht zu glauben. Das ist das Erste, was wir lernen können. Diese Menschen hundertprozentig haben auch die gleichen Dinge gedacht, die wir auch denken. Nur weil das 2000 Jahre vor uns war, heißt das nicht, dass die nicht genau die gleichen Gedanken gedacht haben. Wer weiß, ob Priscilla da saß und gedacht hat, sollen wir das machen oder nicht? Wir dürfen den Lügen nicht glauben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sprechen jetzt mal kurz über diese Lügen. Da kommt schon die erste. Du kannst es abfotografieren, du kannst wie die Helga schön mitschreiben oder du kannst den QR-Code scannen. Da siehst du jeweils die Lüge und die Antwort aus der Bibel da drauf. Okay? 10 Lügen, 10 Wahrheiten aus der Bibel. Das kann nicht der Ort sein, an den Gott mich gestellt hat, wenn so viel Gegenwind ist, es müsste eigentlich viel perfekter laufen. Erste Lüge. Wahrheit aus Johannes 16, Vers 33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Die Antwort auf diese Lüge. Lüge Nummer 2. Wenn das so läuft, habe ich Gott wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Du hörst die Stimme Gottes und du hast dich auch nicht verhört. Lüge Nummer 3, ich sollte weggehen und mir eine andere Freundschaft, eine andere Familie, eine andere Gemeinde suchen, denn da wird es viel einfacher sein. Wir drücken das natürlich nicht so aus, ne? Wir verpacken das christlich ja meistens in unseren Gedanken, aber ne? Jakobus 1, Vers 12. Glücklich ist, wer die Anfechtungen des Glaubens geduldig erträgt. Nachdem er sich bewährt hat, wird Gott ihn mit ewigem Leben beschenken. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Lüge Nummer 4. Dienen aus der zweiten Reihe oder ohne Bühne ist nichts wert. Drücken wir natürlich auch nicht so aus. Ne? Wir verpacken das christlich. Ja, alle diese Lügen. Wir machen das, wir, ne? Ja, das sieht ja keiner. Wahrheit aus der Bibel, Matthäus 6, Vers 4. Dann wird dein Vater, der auch das Verborgene sieht, dich dafür belohnen. Amen. Irina hat letztens etwas zu mir gesagt, das muss ich mal kurz sagen. Irina hat mit Gott darüber gesprochen, dass so vieles von dem, was sie gemacht hat, ob das überhaupt gut war. Und da sind so viele, die können es besser und die sieht man auch. Und die sind so viel größer und so. Und dann sagt Gott zu ihr einen Satz. Er sagt, bei mir gibt es keine großen Menschen. Bei mir gibt es gehorsame Menschen. Das möchte ich dir einfach nur mal so mitgeben. Bei Gott gibt es nur gehorsame Menschen. Es ist egal, wo sie stehen und was sie machen. Lüge Nummer 5. Unwissenheit, oder wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich etwas nicht kann, ist das, bin ich schwach, bin ich nicht gut, bin ich nicht toll. Ich kann das nicht. Ich bin zu schlecht. Das sind so mehr die Gedanken, die wir dann manchmal haben. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird es ihm oder auch ihr geben. Denn er gibt allen gern und macht dem, der bittet, keine Vorhaltungen. Ich finde das gut. Ich finde das schön. Ich weiß schon alles, wie das geht. Das finde ich noch viel besser. Sprüche 12, Vers 15. Ein Dummkopf hält sein eigenes Verhalten immer für richtig. Ein Weiser dagegen hört auf guten Rat. Die Bibel ist toll. Lüge Nummer 7. Mein Input oder das, was ich tue, hat keinen Effekt oder es bringt eh nichts. Wahrheit aus der Bibel, Korinther 15, Vers 58. Darum, liebe Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich. Lasst euch durch nichts vom Glauben abbringen und setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für den Herrn ein. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, das ihr für ihn tut. Schreib's dir an den Spiegel. Ich muss das manchmal machen, wenn ich zu sehr irgendetwas glaube, was nicht wahr ist. Ich habe ja manchmal auch an den Spiegel früher geschrieben, du bist schön, du bist super. Keine Ahnung. Ich habe das nicht geglaubt. Wir müssen uns das manchmal an den Spiegel schreiben. Lüge Nummer 8. Ich muss gesehen werden, um wirklich etwas zu bewirken. Würden wir auch nie so ausdrücken, denken wir aber. Matthäus 6, Vers 4. Denn dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das hatten wir so eben schon mal. Ist alles ähnlich vom Gedankengang. Lüge Nummer 9. Ich habe keine Gabe. Meine lieben Brothers and Sisters, das habe ich schon oft gehört, nur christlicher ausgedrückt. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug dafür. Römer 12, Vers 6. Gott hat jedem und jeder von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade zugeteilt hat. Du gehörst zu jedem und jeder. Amen. Lüge Nummer 10. Fehler sind schlimm oder peinlich. Wahrheit aus der Bibel, 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Boah, Gott ist so gut. Das ist so wahr. Dann, wenn ich am allerschlechtesten performt habe, wenn es mir so am allerschlechtesten ging, dann denkt Gott immer, jetzt. Jetzt kann ich endlich was mit der Esther machen, denn jetzt weiß sie auch, dass es nicht sie selber ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir lernen, diese Wahrheiten Gottes über uns zu bekennen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen aussprechen über mir selbst, über den Menschen in meiner Familie, über meinen Freunden, über meinen Kindern die Wahrheiten Gottes. Auch unsere Kinder denken schon ganz schnell die Lügen des Teufels. Wir müssen die Wahrheiten Gottes aussprechen. Und das Zweite, was wir von diesen Vorbildern aus der Apostelgeschichte lernen können, ist, anders zu handeln. Kenneth hat das gerade schon gesagt. Als er angefangen hat, selber zu pushen, selber andere zu unterstützen, da passiert etwas mit seiner eigenen Einstellung. Da passiert etwas mit ihm selbst. Als er anfängt, selbst ein Vorbild zu sein. Als er anfängt, auch wenn man sich das gar nicht so fühlt, fühlen es selten eine gute Idee, darauf zu warten. Wenn du darauf wartest, dass du das fühlst, dann wird das wahrscheinlich nie passieren. Einfach, weil wir es erkennen, dass es die Wahrheit ist, loszugehen, die Wahrheit auszusprechen. Und ich glaube, dieses Vorbildsein, da seht ihr es schon, die Wahrheit auszusprechen, auch vor anderen, bist du das erste Vorbild. Sofort. Wenn dir Menschen in der Gemeinde irgendwas erzählen, hat die schon gehört, und stell dir mal vor, sprich die Wahrheit Gottes aus. Oder sag, das höre ich mir nicht an. Durchhalten, auch wenn es schwer ist. Kein schönes Gefühl, aber eine Wahrheit Gottes. Wenn Gott dich hier haben will, dann will er dich hier haben. Und dann hat er was mit dir vor. Verzeihen, auch wenn sich der andere nicht richtig verhält. Verzeihen ist nicht für den anderen. Der andere wird dadurch auch vielleicht nicht besser. Sein Verhalten wird dadurch vielleicht auch nicht besser. Verzeihen ist für mich. Und für dich, damit dein Herz frei wird. Dafür ist Verzeihen, nicht für den anderen. Andere Menschen fördern und unterstützen, auch wenn ich selbst nichts davon habe. Ich finde eigentlich, man hat immer was davon. Also wenn ich andere unterstütze, ich habe da nichts im Sinne von, andere wissen das, aber tut das nicht gut? Meine Tochter sagt immer, es ist eigentlich viel schöner, wenn ich was anderen schenke, als wenn mir jemand was schenkt. Das Gefühl ist oft viel besser oder das tut so gut. Liebevoll auf andere zugehen und ihnen helfen. Unterstützer sein für andere. Ein Mentor sein, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein. Erinnert ihr euch an den Abschluss vom Bibelkolleg vor ein paar Wochen? Unsere Mädels und Jungs, die gesegnet worden sind. Und als wir sie gesegnet haben, haben hier vorne die Mentoren gestanden. Erinnert ihr euch an dieses Bild? Die standen vor der Bühne, weil die Bühne zu voll war. Und mein Herz war so voll und so dankbar. Ich war ja selber eine von den Mentoren, aber ich wusste gar nicht, wer sonst alles Mentor ist. Das haben wir uns ja nicht gesagt, sondern wir haben das einfach für denjenigen gemacht. Was für ein Geschenk, wenn wir einfach für andere da sein können. Es ist so wertvoll, wenn wir den anderen unterstützen können. Und manchmal musst du gar nicht so viel machen. Du musst gar nicht so viel Weisheit immer von dir geben, wenn du einfach da bist. Wenn du einfach zuhörst, wenn du die Wahrheiten Gottes aussprichst, ist das der größte Segen, den du sein kannst und den du geben kannst. Und ich glaube auch, wir dürfen lernen, unsere Rollen, die wir haben, unsere gottgegebenen Rollen, als leibliche Mutter, als Vater, als Oma, als Opa, ernst zu nehmen und darin Vorbild zu sein. Das ist schon ein Riesendienst. Das ist ein Riesendienst. Du bist nicht nur noch, auch noch irgendwie nebenbei Mutter. Und auch wenn Herr Merz dir verkaufen möchte, dass Muttersein so nebenbei geht und Vatersein, das ist ein wichtiger Job. Dass du Oma bist, ist der Hit. Und du darfst ein Riesenvorbild dafür sein, damit sein. Jeden Tag ein bisschen mehr nach den Wahrheiten Gottes leben, die Wahrheiten Gottes aussprechen und die Wahrheiten Gottes leben.
Wir haben jetzt viel über Vorbilder gesprochen, über Lügen gesprochen und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen mit Unwahrheiten, die vielleicht noch in eurem Kopf rumirren, konfrontieren konnten. Und ich weiß, dass es einen Ausweg gibt, aus diesen Unwahrheiten, aus diesen Lügen rauszukommen. Und dieser Ausweg heißt Gebet. Ich möchte gerne einen Gebetsaufruf machen, bei dem ihr euch nicht melden müsst oder sonst was. Es reicht, wenn ihr eine Haltung einfach vor Gott annimmt, in der ihr ihm zeigt, einfach, dass ihr es ernst meint. Und dieses Gebet richtet sich an alle, die sich in ein oder mehreren Lügen wiederfinden können, die Esther und ich heute euch ja, gezeigt haben. Wenn du magst, kannst du mal für 10 Sekunden die von Esther machen und dann für 10 Sekunden die von mir. Und dann könnt ihr euch die einfach mal anschauen und wirklich ehrlich zu euch sein und wirklich hinterfragen, ey, sind das Dinge, die ich glaube? Sind das Dinge, die gerade wirklich in meinem Kopf rumirren? Nehmt euch einfach kurz die Zeit. Vielleicht ist eine Lüge in eurem Leben auch, dass es Gott gar nicht gibt, dass das alles hier, was wir machen, vergeblich ist, dass das am Ende eh anders sein wird, als wir glauben. Und auch das ist eine Lüge. Und der Feind möchte wirklich für viel Verwirrung sorgen. Und das merken wir. Ich selber habe auch manchmal diese Angriffe, dass ich sage, was so gerade ich spüre ihn doch gar nicht und ne, was soll ich jetzt machen? Was sind meine nächsten Schritte? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht weiter. Aber auch da darf Gebet drüberstehen. Auch da darf die Liebe Gottes drüberstehen, der Beistand Gottes drüberstehen. Und ja, wenn du diese Gedanken hast, dass Jesus nicht real ist, dass seine Kraft nicht real ist, dann möchte ich dich einladen, auch dieses Gebet zu sprechen. Und wenn du nachher nach Hause gehen möchtest, dass du noch hier bleibst, dass du mit den Ältesten redest. Es gibt Leute, die sich gerne mit dir in Kontakt setzen. Ich glaube daran, dass Jesus lebt. Ich habe es in meinem Leben schon oft erlebt und ich kenne auch von anderen Leuten, ihr könnt euch vorstellen, dass der Großteil, der hier ist, auch diesen Glauben hat. Und das ist nicht einfach nur eine Floskel, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern es ist real. Und er hat jeden Einzelnen, als er dort hing, jeden Einzelnen gesehen und sich gedacht, ey, für diese Person ist es wert, ans Kreuz zu gehen. Für diese Person ist es wert, dass ich mein Blut lasse. Für diese Person ist es wert, dass ich leide und alles aufgebe. Und das ermöglicht uns einfach im Einklang mit ihm zu sein. Das ermöglicht es uns, hier heute als Einheit, ja, ihn anzubeten, ihn zu preisen für das, was er getan hat. Und auch wenn es für dich jetzt noch ein bisschen komisch war, ein bisschen strange war, ich will dich einladen, lass dich einfach drauf ein. Und wenn ihr jetzt eine Lüge gefunden habt, dann dürft ihr gerne aufstehen mit mir. Und normalerweise würde ich bei so einem Gebetsaufruf sagen, lasst es uns einfach als ein Leib gemeinsam beten. Aber heute möchte ich wirklich, dass nur die Personen beten, die sich wirklich in so Lügen wiederfinden konnten, dass sie nichts wert sind, dass ihre Gabe nichts bringt, dass es Gott nicht gibt. Wenn ihr euch darin wiederfindet, dann betet gerne mit mir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um Verwirrung aufzulösen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Klarheit schenken möchte. Und dieses Geschenk will ich nun annehmen. Du kennst die Lügen, an die ich noch glaube. Aber heute ist der Moment, an dem ich verändert werden möchte. Durch dein Wort und durch deinen Geist. Ich möchte ein Vorbild für andere werden. Ich möchte meiner Berufung nachgehen. und ich möchte mit dir alles bekämpfen, was mich klein machen möchte. Transformiere mein Denken und Handeln an diesem Tag neu. Und lass mich in der Wahrheit wandeln. In deinem mächtigen Namen beten wir. Amen. Amen.